Zur Koni-Kaffeepause begrüße ich heute Daniel Kutschai.
Kutschai.
Ich lerne das
fast.
Noch. Daniel, ich lerne das noch. CEO und Gründer von Room Hero. Daniel, ihr seid, oder Room Hero ist in der Branche natürlich ein Begriff. Ihr seid seit 2014 auf der Bühne der Immobilienwirtschaft immer wieder in Erscheinung getreten. Ich erinnere mich noch mit großer Freude an die Veranstaltung von Blackprint, wo ihr auch immer Gast wart und wir sehr viel Spaß hatten. Was war denn eigentlich damals 2014 für euch der Anlass oder für dich der Anlass auch zu sagen, ich gründe Room Hero? War das die Erkenntnis, da gibt es ein Marktproblem oder eine persönliche Frustration oder die Entdeckung einer sensationellen Geschäftsidee? Was hat dich da angetrieben?
Ich glaube, das war ein Mix aus allen Sachen. Ja, was wir festgestellt haben, ist einfach, dass die Branche an für sich unglaublich analog ist. Und was wir ändern wollten, ist, dass wir die Einrichtung von Immobilien, die professionelle Einrichtung von Immobilien ins digitale Zeitalter bringen wollten. Und das haben wir mit Room Hero letztendlich gemacht.
Wir, wenn du von wir sprichst, dann sprichst du auch über die vier anderen Mitgründer, also Arthur, Dominik, Norbert und Steven. Wie habt ihr euch gefunden? Kanntet ihr euch schon? Wart ihr vorher schon in Projekten zusammen oder hat man sich bei einem Wein getroffen oder Zufall?
Ja, wir haben uns über das Frankfurter Gründernetzwerk zusammengefunden, haben relativ früh gemerkt, dass wir ähnliche Interessen haben, dass wir ähnlich ticken, dass wir uns auch zwischenmenschlich ganz gut verstehen und dass wir alle an diese Vision, die wir damals hatten, glauben, wirklich die Immobilien und auch die Einrichtungsbranche zu revolutionieren und für immer zu verändern.
Das heißt, ihr habt da bewusst unterschiedliche Expertisen zusammengezogen?
Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was bis heute die große Stärke von Room Hero ist, dass wir wirklich sehr, sehr viele, sehr unterschiedliche, komplementäre Persönlichkeiten und Disziplinen vereint haben bei uns im Team, die aber alle notwendig sind für ein solches Vorhaben. Ja, das Schlimmste, was es gibt, sind diese typischen Startups, die irgendwie drei BWLer irgendwie mal ein Startup gründen, wo alle irgendwie das Gleiche können, aber ganz, ganz viele andere Sachen fehlen, wie Tech oder wie irgendeine tiefe Expertise in dem Bereich, in dem man halt eben reingeht. Und das haben wir bei uns eben nicht. Ja, denn wir haben in allen Kompetenzen, sei es die Tech-Komponente, denn wir sind letztendlich ein Technologieunternehmen, natürlich mit Arthur und Steven zwar wirklich hervorragende ITler, unglaublich brillante Informatiker, mit dem Dominik einfach einen tollen Architekten, Innenarchitekten, ja, mit Norbert einen tollen Designer. Und diese Kompetenzen brauchen wir alle, um halt eben Room Hero als das Unternehmen, was es heute ist, am Markt weiter zu entwickeln.
Room Hero ist, wenn man das so bezeichnen darf, die digitale Rundumlösung für Einrichtungen und Möblierungsprojekte end-to-end sozusagen. Mhm. Mit welchem Geschäftsmodell seid ihr 2014 konkret gestartet und wie sah das ursprüngliche Versprechen damals aus?
Wir sind mit der Idee gestartet, die professionelle Einrichtung von Immobilien jedermann zugänglich zu machen. Also wirklich der weltweit erste digitale Innenarchitekt für jedermann. Warum haben wir das gemacht? Was war damals die Grundidee von Room Hero? Eigentlich möchte doch jeder geschmackvoll eingerichtet sein, aber die meisten Menschen wissen entweder nicht, wie sie sich einrichten sollen, weil denen einfach das Faible für die Einrichtung fehlt oder die einfach keine Zeit oder keine Lust haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, am Wochenende durch irgendwelche überfüllten Möbelhäuser zu fahren und so weiter. Und eigentlich würde sich jeder die professionelle Hilfe eines Innenarchitekten wünschen. Dieser ist aber zu Recht relativ teuer. Ein Innenarchitekt, der kommt erstmal bei mir vorbei, das kostet schon mal Geld und dann verbauen die meisten Innenarchitekten oder verplanen präferiert irgendwelche teuren Designmarken, Designmöbel, die ich mir in der Regel nicht leisten kann. Somit bleibt dieser professionelle Einrichtungsservice ganz, ganz wenigen Menschen vorbehalten. Und wir haben uns überlegt damals schon, wie kann man das ändern? Wie kann man einer möglichst breiten Masse an Menschen, die sich alle diesen Service wünschen, weil die meisten einfach dieses räumliche Vorstellungsvermögen nicht haben, wie kann man diesen Service, diesen professionellen Service der Einrichtungsberatung irgendwo einer möglichst breiten Masse zugänglich machen und haben einen eigentlich digitalen Innenarchitekten entwickelt. Wir haben diesen Einkaufsprozess umgedreht, wir haben uns angeschaut, was macht ein klassischer Innenarchitekt bei einem Kunden vor Ort. Das heißt, ich muss erstmal hingehen, ich muss mir Wohnung oder was auch immer, das Haus anschauen. Dann spreche ich mit dem Kunden, muss versuchen, seine Präferenzen rauszufinden, was mag er, was gefällt ihm, welche Stoffe, Materialien, Oberflächen und so weiter, welche Marken kennt er vielleicht schon, was für Budget hat er, wie sieht der Grundriss aus, was ist sonst noch an Wünschen vorhanden. So, und dann setzt man sich klassischerweise hin und erstellt ein Einrichtungskonzept und dann wird es dem Kunden präsentiert. Ja, und wir haben uns überlegt, wie kann man diesen Prozess so ein bisschen vereinfachen, ein bisschen optimieren und haben einen Algorithmus entwickelt, mit dem wir diese erste Abfrage digital schon mal abbilden. Das heißt, der Kunde hat sich selbst durch einen relativ smarten Fragebogen mit gewissen Bilderwelten und Fragen und sonstigen Themen mal durchnavigiert und hat selber schon mal sich in eine gewisse Stilrichtung einklassifiziert, angegeben, was er für ein Budget hat, er den Grundriss hochgeladen, Formen, Farben, Materialien schon mal angeklickt, die ihm gefallen haben. So, und dann haben wir, nachdem wir diese Informationen bekommen haben, auch damals schon, das hat sich bis heute nicht geändert, relativ auch standardisiert, auch mit Bundles, mit fertigen Produktpaketen, versucht ein Konzept dem Kunden anzubieten, was in seiner Stilpräferenz, Budget, Timeline irgendwo liegt und das Ganze als Paket halt anzubieten und zu präsentieren.
Und wo steht ihr heute? Wie sieht das heute aus?
Wir machen kein B2C-Geschäft mehr heute. Also das haben wir so 2017, 2018 komplett abgeschnitten, weil wir festgestellt haben, einfach, dass immer mehr Kunden aus der professionellen Vermietung zu uns kamen und wir einfach viel größeren Markt, ein viel attraktiveres Geschäft gesehen haben, was sich bis heute bewährt hat. Und heute sind wir der B2B-Partner, so wie du schon gesagt hast, End-to-End-Partner für die Immobilienbranche. Wir haben zwei Geschäftsfelder. Das eine ist klassisch Residential Real Estate, das andere ist Commercial im Residential-Bereich. Machen wir alles, was so ein bisschen unter die Asset-Klasse möbliertes Wohnen fällt, also Studentenapartments, Boardinghäuser, Mikroapartments, Co-Living etc. pp. Alles so zwischen 30 und 500 Einheiten. Und das machen wir für Projektentwickler, Bauträger, Family Offices, Immobilienfonds, Bestandshalter, Kapitalanleger, Betreiber, alle, die irgendwie mit dem Produkt möblierte Wohnung, möbliertes Apartment Geld verdienen. Und auf der Commercial-Seite sind wir der Ansprechpartner für alle, die schwerpunktmäßig in dem Thema moderne Büroarbeitswelten, hybride New Work Offices zu Hause sind. So, und da haben wir in der Summe jetzt über die letzten Jahre über 3.500 unterschiedliche Projekte umgesetzt. Ich würde mal sagen, so 2/3 Residential, etwa 2.500 Projekte aus dem Residential-Bereich, also Mikroapartments, Boardinghäuser und Co., auch einzelne Kapitalanlegerwohnungen und so etwas über 1.000 unterschiedliche Büroflächen.
Du hast schon ein paar Zahlen genannt, 3.500 Projekte. Ihr sagt selbst 450.000 Quadratmeter. Mhm. Welche Zahl ist denn für dich am beeindruckendsten, wenn es um das Wachstum und die Entwicklung von Roomhero geht?
Beide Zahlen sagen so ein bisschen das Gleiche aus. Also diese 450.000 Quadratmeter, ich habe irgendwo gelesen, das ist so ungefähr die Größe des Vatikans. Ja, das ist schon mal nicht ganz verkehrt. Aber ich glaube, wirklich die Anzahl der Projekte selbst ist für mich oder für uns als Unternehmen, glaube ich, ein bisschen wichtiger, weil diese Quadratmeterzahl ist so ein bisschen nichtssagend. Sind es irgendwie ganz wenige große Projekte, sind es viele kleine? 3.500 Projekte bedeutet, dass wirklich über 3.500 Mal wir in irgendeiner Fläche, in irgendeiner Immobilie gewesen sind für einen Kunden, für irgendein Unternehmen, entweder eine Wohnimmobilie oder eine Büroimmobilie realisiert haben, irgendwas umgebaut haben, ausgebaut haben, möbliert haben, vielleicht repositioniert haben, aber das sind Projekte, die wirklich vom kleinsten Mikroapartment, das zählt bei uns schon als Projekt, wir arbeiten auch viel für Kapitalanleger, die für einzelne Immobilien kaufen, bis hin zu wirklich mehreren tausend Quadratmeter Umbau einer Bürofläche oder Repositionierung, Konversion von einem Büro zu einer Wohnimmobilie irgendwo umgebaut werden durch uns. Deswegen, ich glaube, die Zahl der Projekte ist noch ein bisschen kräftiger, ein bisschen stärker von der Aussagekraft, weil es einfach nochmal diese Anzahl an Projekten zahlt, die wir mittlerweile realisiert haben. Und das ist auch einer der Gründe, ist, warum wir mittlerweile auch so gut sind in dem, was wir tun, weil wir es einfach sehr häufig gemacht haben. Also ja. Wir haben schon alle möglichen Fehler, die man potenziell machen kann, gemacht, alle Fuck-ups irgendwie schon gesehen, die in so einem Prozess, der wirklich unglaublich komplex ist oder sein kann, irgendwie schon gemacht. Und jedes Mal, wenn wir irgendwie einen potenziellen Fehler gesehen haben, natürlich geschaut, wie können wir denn ein potenziellen Folgeprojekt eliminieren, wie kann man durch Technologie, durch die unterschiedlichen Apps, die wir mittlerweile im Prozess haben, irgendwie rauskriegen.
Eine Menge Fehler vermieden, auch den Hasenfuß, den manche junge Gründer im Laufe ihrer Entwicklung so nehmen, nämlich den Cap-Table unfassbar groß zu machen, den Fehler vermieden. Wenn ich ins Handelsregister schaue, dann sehe ich da im Grunde heute die 5 Gründer, die Mehrheit halten, und 3 Investoren oder 4. 3 sind es, glaube ich.
3.
Ja. Das ist einmal Goldbeck, wenn ich das richtig sehe, Vonovia immer noch.
Vonovia.
Und ein Schwede.
Genau, ist ein kleiner, oder kein kleiner, ist ein relativ großer VC.
Wie ist es euch gelungen, das, den Cap-Table so klein zu behalten?
Indem wir etwas ganz Verrücktes gemacht haben, glaube ich, und relativ früh schon Geld verdient haben mit Room Hero. Also anders als so klassische Startups, man hatte so eine Bubble, diese ganze PropTech-Bubble, so irgendwas um die 2016, 17, 18 rum, wo alle irgendwie PropTechs irgendwie gemacht haben, ja, von denen heute, ich weiß nicht, ob 10% überhaupt noch da sind, wo auch ganz, ganz viele Unternehmen, ganz viele Konzerne, Immobilienunternehmen natürlich auch sich der digitalen Welt geöffnet haben, ja, und ihre CDOs irgendwo eingestellt haben und ganz, ganz viel auf das Thema Digitalisierung gesetzt haben. Und wo viele Geschäftsmodelle einfach nicht nachhaltig waren, ne, wo einfach sehr, sehr viel Geld, sehr viel Kapital, ist jetzt ja heute in vielen anderen Bereichen auch nicht viel anders, in die Unternehmen geflossen ist, die halt oftmals auch kein nachhaltiges Geschäftsmodell hatten oder wo das Geld verdienen irgendwie auf später verschoben wurde, wenn ganz, ganz viele Kunden mal da sind und irgendwann alle irgendwie mal was zahlen im Monat, dann funktioniert das. Und das war bei uns ganz anders. Wir haben von Anfang an auf Cashflow gesetzt, wir haben von Anfang an auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell gesetzt, wir haben von Anfang an Geld verdient, nachhaltig Geld verdient, profitabel Geld verdient. Auch bei dem B2C-Geschäft waren wir eigentlich First Sale profitabel. Ja, wir hatten einige Loops bei den Kunden, waren zwei, drei Korrekturschleifen, aber eigentlich dadurch, dass wir relativ große Warenkörbe haben und Produktpakete, wir verkaufen ja keine einzelnen Möbel am Ende, sondern wirklich komplette Einrichtungspakete, haben wir natürlich relativ große Warenkörbe auch, was dazu geführt hat, dass wir von Anfang an relativ profitabel arbeiten konnten und auch wollten. Und die Investoren, die du erwähnt hast, waren für uns strategisch wichtig. Na, das ist wirklich dieses sogenannte Smart Money, würde man heute sagen, um wirklich in dieser Immobilienbranche, die einfach, wo es einfach ein People-Business ist, die relativ klein ist an für sich, ein Riesenmarkt, aber wenige Akteure, um da halt Fuß zu fassen. Ja, und das sind Unternehmen, auch wie eine Vonovia, wie eine Goldpack, unglaublich hilfreich gewesen. Weil die als Gesellschafter, aber auch als Kunde signalisiert haben, dass Room Hero einfach ein verlässlicher, guter Partner für die Immobilienbranche ist. Denn wir wollten nie ein Unternehmen sein, mit dem man, wie bei vielen anderen, irgendwie mal ein Pilotprojekt macht, um zu zeigen, wie hip, wie digital man gerade als Immobilienkonzern ist. Und dann war es das. Sondern wir wollten wirklich als verlässlicher, langfristiger, belastbarer Partner angesehen werden, denn es geht bei uns dann doch am Ende tatsächlich um wirklich große Tickets. Also wir sind ja nicht selten im 6-7-stelligen Bereich unterwegs und da ist sowas wie Verlässlichkeit, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit unglaublich wichtig. Vor allem bei Projekten, die jetzt heute beauftragt werden und dann erst in einigen Monaten und manchmal sogar Jahren umgesetzt werden.
Also du hast es angesprochen, eure Investoren fallen in die Kategorie Smart Money. Ist auch mit der Absicht, dass sie noch bei euch bleiben.
Ja, absolut, absolut. Also wir haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis, eine wirklich enge, würde fast schon sagen, freundschaftliche Beziehung zu unseren Gesellschaftern. Wir haben ja unsere monatlichen Calls, in denen wir uns natürlich immer die Zahlen anschauen und ein bisschen über die KPIs gehen. Aber da sind wir in der Regel immer relativ schnell fertig. weil das alles, alles passt. Wir wachsen als Unternehmen, sind profitabel, wie gesagt, seit einigen Jahren. Das heißt, die sind da, glaube ich, relativ happy. Und somit nutzen wir auch viel Zeit in diesen Calls, um zu schauen, wo gibt es gewisse Synergien, wo gibt es vielleicht Marktpotenziale, die wir noch nicht sehen. Denn gerade Vonovia und Goldpack sehen einfach unglaublich viel im Markt, sind einfach sehr, sehr gut vernetzt, sehr gut verdrahtet. Und abgesehen davon, dass Vonovia beispielsweise auch ein großer Account, ein großer Kunde ist, für den wir schon relativ viel umgesetzt haben in den letzten Jahren, haben die einfach ganz, ganz tolle Impulse oftmals und sehen halt sehr viel im Markt und sind da unglaublich gut vernetzt und haben uns sehr, sehr häufig schon da wirklich eine spannende Intro gemacht, einen spannenden Kontakt aufgemacht, mit dem wir dann später auch ins Geschäft gekommen sind. Somit sind das wirklich sehr, sehr gute, strategisch wertvolle Kontakte, die uns als Unternehmen und auch uns als Gründer auch wieder unglaublich weiterbringen.
Wenn du von wir sprichst, dann sind neben den 5 Gründern auch noch einige Mitarbeitende mit dabei. Wie viel Kolleginnen und Kollegen tragen das Geschäft von
Rumhero? Wie viel? Wir sind aktuell so knapp 40 Leute, roundabout, ja, 37 glaube ich, und so, mal mehr, mal weniger. Wir haben ein, zwei Maternity Leaves, sind eine unglaublich fruchtbare Company, habe ich das Gefühl gehabt. Also wir haben da tatsächlich noch die eine oder andere Kollegin, die jetzt in den Mutterschaftsurlaub gegangen ist, dafür kommen ein, zwei neue dazu. Ja, also wir sind momentan aktuell so um die 40 Kollegen und Kolleginnen, roundabout.
Von 5 Gründern zu 40 ist ja auch ein Weg.
Ja.
Was war die spannendste Erkenntnis aus von 5 zu 40 für dich?
Dass du zu unterschiedlicher Zeit auch unterschiedliche Leute brauchst. Ja, also am Anfang passiert ja das, was immer passieren sollte in so einem Unternehmen. Da wird viel gehustelt, da wird viel ausprobiert, da ist auch viel Management, Sales mit dabei. Jeder ist irgendwie am Machen und am Tun und packt mit an, logischerweise bis heute. Also wir haben bis heute unglaublich viel Management, Sales. Also das kommt von allen Kollegen, ob es jetzt Arthur ist, Norbert, wirklich Dominik, alle bringen halt einfach Projekte auch mit, zusätzlich zu unserem klassischen Sales. Abteilung, was immer super ist, wenn man sich natürlich über die ganzen Messen, MIPIM, Expo und Co. natürlich auch trifft mit den unterschiedlichsten Leuten. Aber die Erkenntnis ist, dass man, wie gesagt, zu unterschiedlichen Zeiten oder Unternehmensphasen unterschiedliche Leute braucht. Wo du am Anfang Leute brauchst, die irgendwie so alles irgendwie können, ja, und die du überall irgendwie einsetzen kannst in allen Bereichen und die brauchst du auch, weil du hast noch keine wirklichen Strukturen im Unternehmen, du hast noch keine wirklichen Rollen, das ist alles unglaublich dynamisch und viel Freestyle mit dabei, man probiert sich aus, man macht viel und das eine oder andere funktioniert und ganz viel funktioniert halt nicht, ja, aber um das halt rauszufinden, was am Ende funktioniert oder nicht funktioniert, musst du natürlich auch Leute haben, die da Bock haben auf so ein Chaos, ja, und vor allem auf so einen Haufen wie uns dann am Ende, die ja als Gründer immer diesen kreativen Spirit haben, die immer so ein bisschen die große Vision vorantreiben und so weiter. Aber irgendwann, wenn du dann in die Region kommst, wo du dann wirklich Geschäft machst, wo du wirklich Umsatz machst, wo du wirklich mehr als ein, zwei Projekte machst, oder teilweise irgendwie zig Projekte pro Monat, teilweise auch international. Wir sind ja dachweit unterwegs. Wir sind schwerpunktmäßig in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Das heißt auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, Frankfurt sowieso, weil wir ja eh bundesweit agieren. Dann hast du auf einmal ganz andere Aufgaben. Das heißt, du musst wirklich die Abteilungen, die sich dann herausbilden, wie zum Beispiel Sales, wie zum Beispiel Operations, wie zum Beispiel die Planungsabteilung, wo bei uns mittlerweile 14 Leute sind, also wir haben 14 Innenarchitekten und Architekten mittlerweile in der Abteilung. IT, ja, wir haben eine große IT-Abteilung, wir sind eine Tech-Firma, ja, und somit haben wir natürlich auch ITler bei uns mit. Das heißt, da brauchst du natürlich in jeder Abteilung eine entsprechende Professionalität. Und dann sind wir da an so einer Schwelle, wo du halt dann auch Manager brauchst, die dann halt einfach das Unternehmen managen, ne, wo wir so langsam auch die unterschiedlichen Head-Off-Stellen auch reinziehen und uns da so ein bisschen zurückziehen, damit halt einfach die Abteilungen von Profis geleitet werden, die nicht heute die Idee und morgen eine neue haben, sondern die wirklich auch konsequent das machen, was sie machen sollen, damit die Aufgaben auch abgearbeitet werden.
Mit den Profis, die ihr jetzt an Bord habt und dem Gründerteam, adressiert ihr aktuell welche Zielgruppe? Sind das eher die Projektentwickler oder Bestandshalter? Ruft bei euch der Property Manager an oder ist es dann derjenige, der selbst eine Bürofläche umzugestalten hat?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, ob wir im Residential- oder im Commercial-Bereich uns befinden. In unserem Residential-Geschäft, wie gesagt, alles, was irgendwie Asset-Klasse möbliertes Wohnen ist, da sind wir, ich würde mal sagen, zu 90%, vielleicht sogar 95% auf der Eigentümerseite unterwegs. Ja. Also der Eigentümer einer Immobilie, entweder baut was Neues und will ein Mikroapartment reinmachen oder ein Studentenapartment, oder er kauft eine Bestandsimmobilie, möchte die gerne repositionieren, möchte die gerne halt irgendwie anders positionieren im Markt. Da sind meistens schon die Eigentümer, die auf uns zukommen, oder klassische Kapitalanleger, ja. Family Offices, Immobilienfonds, alle, die den Bestand besitzen und den halt eben entsprechend aufwerten wollen oder halt irgendwie das zu einem anderen Produkt entwickeln wollen. Das sind diejenigen, mit denen wir im Bereich Residential zu tun haben.
Also, wenn ich da mal rein darf, Daniel. Ja. Du sagst Kapitalanleger. Ich kann mir jetzt vorstellen, da kommt ein Family Office, hat die Summe X, will es in Wohnen investieren, hat aber an sich von Betrieb und Umwandlung oder Aufwertung einer solchen Immobilie wenig Ahnung. Mhm. Dann geht es ja in erster Linie darum, Geld zu parken, nenne ich das mal so banal. Mhm. Das heißt, ihr seid da auch Sparringspartner für die und zu sagen, wie kann man ich aus der Fläche noch mehr rausmachen?
Absolut.
Das geht also, ich sag mal, über das Einrichten hinaus. Ihr seid auch konzeptionell da Partner.
Das ist unglaublich wichtig, dass dieser Einrichtungspart, der ist ja wesentlich, aber der kommt ganz, ganz spät bei uns erst im Prozess. Wir sind eben genau das, was du gesagt hast, ein Sparringspartner für die Unternehmen und wir entwickeln mit ganz, ganz vielen unserer Kunden wirklich komplette Nutzungskonzepte. Mhm. Ja, das heißt, dadurch, dass wir auch sehr viel Technologie im Einsatz haben, auch wirklich seit vielen, vielen Jahren schon mit künstlicher Intelligenz und so weiter auch Standortanalysen fahren und auch wirklich gucken, was sind potenziell spannende Standorte für ein Mikroapartment, was jetzt so anhand der klassischen Parameter vielleicht gar nicht so ersichtlich ist, haben wir so unterschiedliche Tools gebaut. Da vor allem der Steven halt mit seiner Abteilung, wo wir halt in der Lage sind heute, indem wir uns so ein bisschen die Mikro-Makro-Lage einer gewissen Standortsituation anschauen, zu identifizieren anhand eines Scoring-Modells, sehr, sehr einfach und sehr schnell, ob eine Immobilie, die sich vielleicht irgendwo im Ankauf befindet, wo man jetzt den Deal jetzt noch nicht gemacht hat, sich als möbliertes Apartment eignet oder nicht.
Das heißt, die kommen im Grunde schon, bevor sie den Deal planen, ganz genau, und sagen,
in der Planung,
Kollegen von Roomio, ich plane in dem Postleitzahlbereich XY zu kaufen, könnte das was sein für möbliertes Wohnen?
Zum Beispiel. Oder Sie haben jetzt schon eine ganz klare Immobilie irgendwo in Aussicht. Ja, da wird gerade was angeboten im Markt und unter den marktüblichen Parametern der unmöblierten Vermietung ist es vielleicht nicht wirtschaftlich. Ja. Deswegen ist es irgendwie ein schöner Off-Market-Deal, irgendwie, weil keiner daran interessiert ist. Und wir schauen uns an, ob das vielleicht unter den Gesichtspunkten der möblierten Vermietung doch spannend sein kann. Und wie machen wir das? Also wir haben da, wie gesagt, da diverse Tools gebaut, Standortanalyse-Tools, die natürlich sich auch der üblichen Sachen bedienen, die mit denen jetzt die üblichen Verdächtigen, die halt Standortanalysen machen, im Markt auch arbeiten. Also nächsten Supermarkt, nächste Bushaltestelle und so weiter. Aber was wir uns auch noch anschauen, was halt sehr, sehr wichtig ist für die möblierte Vermietung, ist, gibt es denn zum Beispiel große Arbeitgeber irgendwo in der Nähe? Ja, gibt es zum Beispiel Universitäten, Hochschulen oder irgendwas in der Nähe von diesem Standort? Gibt es zum Beispiel irgendwas im Bereich Klinik, Krankenhaus? Denn es gibt so drei Bereiche, aus denen die potenziellen Mieter für das Produkt möbliertes Apartment kommen. Die kommen entweder aus dem Bereich Arbeitgeber, das sind Pendler, das sind irgendwelche Geschäftsführer, das sind irgendwelche Young Professionals, die gerade anfangen und für das erste Jahr vielleicht eine möblierte Wohnung suchen. Also generell das Thema große Arbeitgeber, die manchmal irgendwo in einem Pampa sind und keiner hat sich auf dem Schirm. Ja, deswegen kann es durchaus Sinn machen, da vielleicht irgendwo mal ein Mikroapartment hinzumachen. Ich sage einfach mal Herzog und Aurach. Ja, zwei Weltkonzerne und ganz, ganz lange haben die ganzen Mitarbeiter bei irgendwelchen Leuten in Kellerwohnungen oder Dachgeschoss oder Anliegerwohnungen übernachtet, bis einer auf die Idee gekommen ist, dass man da vielleicht mal ein Boardinghaus hinbaut. Und von solchen Orten gibt es ganz, ganz viele bundesweit. Mhm. Ja, das heißt, wir schauen uns an, große Arbeitgeber, und oder Academia, weil auch da ne, Studenten, ja. Bachelor, MBA, was auch immer, auch Professoren, Dozenten und so weiter wohnen temporär in so einem Produkt wie ein Mikroapartment. Also gibt es da neben dem Unternehmen XY vielleicht nochmal irgendeine Einrichtung, eine Uni, eine Hochschule, was auch immer. Und oder das Thema Health und Wellbeing, ja. Eine große Klinik, irgendein großes Krankenhaus, auch irgendeine Weiterbildung für Ärzte und sonst irgendwas. So, und wenn wir merken, dass das der Fall ist, dann haben wir so ein Scoring-Modell, was so zwischen 0 und 100, natürlich unter Berücksichtigung der ganzen anderen Standortfaktoren, wo ist der nächste Supermarkt, die nächste Haltestelle, wie weit habe ich denn zur Autobahn, und ganz viele Pendler wohnen gar nicht so gerne mitten in der Innenstadt, sondern die brauchen eine gute Verbindung irgendwie zur Stadt oder zum Arbeitgeber, wo sie dann arbeiten, aber sie wollen am Wochenende genauso schnell wieder zu Hause sein. Deswegen kann ein Objekt, was tendenziell so ein bisschen außerhalb ist, aber gut angebunden in die Stadt und an die Autobahn, sehr, sehr attraktiv sein. Also, und das analysieren wir. Und wenn wir das einmal analysiert haben, dann haben wir natürlich mit unseren Innenarchitekten im nächsten Step wirklich eine Erstellung eines Nutzungskonzepts. Das heißt, wir gucken uns den Bestand an und zonieren die Grundrisse nochmal neu, nehmen alles auseinander und machen eine komplette Grundrissplanung, um zu schauen, dass wir das Maximale aus so einer Fläche auch rausholen. Gucken, ist da vielleicht irgendwie eine Aufstockung möglich? Kann man da irgendwie rechts und links noch irgendwas machen, um noch mehr aus der Fläche rauszuholen? Und auch haben da sowohl intern als auch extern dann Partner, mit denen wir halt sowas machen. Mhm. Auch das ganze Thema Bauanträge und so weiter. Also wirklich sehr, sehr früh in den Projekten schon drin. Und wenn wir dann einmal mit den Kunden das Ganze konzeptioniert haben, in der sehr, sehr frühen Phase auch wirklich KPI getrieben. Also das ist ja, alle unsere Kunden, zumindest im Residential-Bereich, sind Investoren. Mhm. Die investieren und die sehen das Produkt Immobilie als Kapitalanlage. Ja. Egal, ob es jetzt der klassische Kapitalanleger ist, der eine Wohnung kauft irgendwo oder wirklich der Investorfonds, der am Ende irgendwie 200 Einheiten irgendwie entwickelt.
Ja, so. Ich meine, denen geht es ja da ähnlich wie den Bürobetreibern.
Ja, so ist es. Ja, das Rendite ist für die relevant. Deswegen schauen wir uns alles und unter der Berücksichtigung des Business Cases an. Return on Investment, Break-Even.
Okay. Ja. Verstanden für den Bereich Residential.
Genau.
Haben wir noch
so ist es.
Commercial.
Und Commercial.
Da haben wir ja jetzt auch kürzlich die aktuelle CBRE-Studie gesehen oder Analyse, die sagte, die Leute kommen überwiegend ins Büro der Kolleginnen und Kollegen wegen. 68% haben das gesagt, dieses Thema, ich brauche einen Platz, in dem ich mich konzentrieren kann, wird offensichtlich hinfällig. Was heißt das denn für die Arbeitswelten, die ihr konzipiert und wo ihr eure Kunden an die Hand nehmt und sagt, weg von Legebatterie hin zu Playground.
Bestätigt ja eigentlich nur das, was wir jeden Tag machen und in den über 1000 Büroprojekten, die wir jetzt schon umgesetzt haben, ja auch schon gezeigt haben. Also wir sind, klar, am Ende kommt irgendwo Möbeleinrichtung rein. Boden, Wände, Tische, Stühle, Sofas, Akustik, Licht und so weiter. Aber wir sind ja ein Solution Provider. Das heißt, wir lösen am Ende irgendein Problem. Ne? Residential haben wir gerade drüber gesprochen. Genau. Ich habe jetzt irgendwie ein Objekt, das möchte ich Rendite maximieren, platzieren, entwickeln, verkaufen oder betreiben, was auch immer. Und im Bereich Commercial ist es so, dass unsere Kunden anders als im Residential-Bereich eben nicht zu 90% Eigentümer sind, sondern ich würde sagen, so um die 80-90% Mieter sind. Mhm. Wir haben Tendenz steigend, immer mehr Eigentümer. Ich habe heute sogar einen sehr, sehr guten Call, witzigerweise gerade noch gehabt mit dem Projektentwickler und Eigentümer von Gewerbeimmobilien, die einfach gerade mit dem Leerstand kämpfen und sagen, was können wir da machen, ja, um halt einfach potenzielle Mieter so ein bisschen zu animieren, ja, um einen Teil der Fläche vielleicht mal einrichten, um zu zeigen, wie sie aussehen könnte. Aber da sind nach wie vor so 10-15%. 80-85-90% sind die Mieter. Und die Mieter kommen zu uns, manchmal auch mit dem Thema, also ich ziehe jetzt um, das ist die Fläche, das ist die Anzahl an Arbeitsplätzen, die ich brauche, wie können wir das in dem Budget und dem zeitlichen Rahmen umsetzen. Ja? Mhm. Aber ganz viele kommen zu uns und sagen, ich habe wirklich ein Problem. Die Mitarbeiter kommen nicht mehr ins Büro. Ich kriege die intrinsisch motiviert nicht mehr in die Fläche. Dadurch steigt die Fluktuation, dadurch sinkt die Produktivität. So, oder ich bin nicht mehr attraktiv als Arbeitgeber. Ich habe auf der Bewerberseite da ein Riesenthema, weil ich kriege zwar viele Bewerbungen, aber nach dem persönlichen Vorortgespräch wollen die auf wundersame Weise nicht mehr irgendwie unterschreiben, obwohl sie in den ersten drei Videocalls alle so total begeistert waren von uns als Unternehmen. Ja? Wunder, oh Wunder, wenn sie das erste Mal in die Fläche kommen und sehen, dass sie aussieht wie in den 80ern, haben die dann doch nicht mehr das super innovative, funky Insta-Bild mehr im Kopf, sondern sehen halt die Realität. Ne? Das ist ein weiteres Problem. Oder ich sitze auf zu viel Fläche. Ich bin irgendwie auf 3 Stockwerken und durch eine hybride Arbeitsweise brauche ich aber vielleicht nur noch 1,5, weil ich irgendwie 60% Desk-Sharing habe. Ne? So, und deswegen arbeiten wir schon seit Anfang an an diesen Problemen und präsentieren Lösungen für diese Probleme. Das heißt, das, was du gerade gesagt hast, ja, dass die Mitarbeiter nicht wegen dem Arbeitsplatz ins Büro kommen,
das ist kein neues Phänomen.
Das ist kein neues Phänomen, sondern das ist eigentlich der Treiber unseres Geschäfts, ja, weil wir halt einfach darauf spezialisiert sind, Arbeitswelten zu entwickeln oder zu bauen, die genau das berücksichtigen, die genau diese Arbeitsweise der Mitarbeiter bei der Flächenkonzeption, bei der Flächengestaltung halt einfach mit berücksichtigen. Deswegen machen wir auch schon relativ früh in den Projekten, auch da ganzheitlicher Partner, sehr früh im Prozess, zum Beispiel im Analysen, Umfragen, Mitarbeiterumfragen, wie viele Unternehmen, die zu uns kommen, befinden sich in so einer Transformationsphase. Mhm. Also wir sind wirklich wie so ein Change-Partner für viele, Transformationspartner für viele Unternehmen, weil es nicht darum geht, wie sieht mein neues Büro aus, sondern erstmal, wie kriege ich die Leute irgendwie von so einem 100%, jeder hat seinen eigenen Arbeitsplatz, hin zu so einem hybriden Modell überhaupt. Wollen die das überhaupt? Was sind so die Anreize? Und da haben wir auch da wieder diverse Tools gebaut, mit denen wir sehr, sehr gut, sehr effizient solche Umfragen fahren können. Alleine schon, um die Mitarbeiter und die Management-View auch mal zu sehen. Ganz oft hat das Management eine ganz andere Vorstellung von dem, was die Mitarbeiter wollen und umgekehrt. Ja, und wenn wir das einmal fahren, dann fragen wir in solchen Umfragen natürlich, und das können wir auch unglaublich schnell, effizient, weil es digital ist, machen, warum seid ihr im Homeoffice, warum kommt ihr ins Büro, was würdet ihr euch wünschen, was wollt ihr auf gar keinen Fall und so weiter. Und ganz oft wird das bestätigt, was du gesagt hast, es sind halt diese Mitarbeiterkontakte, das alles, was du im Office halt nicht machen kannst. Kooperation, Kollaboration, Kommunikation, die Interaktion mit den Kollegen, der Austausch von Informationen, und das ist ja das, was die Unternehmen ja wollen.
Ja. Ihr seid also, wenn ich das richtig sehe, Transformationspartner, auch glaubwürdig dafür, weil ihr euch auch selber das ein oder das andere Mal transformiert habt, sozusagen. Ihr seid von B2C, jetzt mit dem B2B-Fokus.
Mehrmals, ja.
So. Mehrmals. Wo geht die Reise hin für Room Hero? Als vorletzte Frage, Daniel. Mhm. Werdet ihr ein APO-Project 2.0 oder was darf die Branche von euch noch erwarten?
Also wir wachsen ja sehr stark. Ja. Also unser Ziel ist, in den nächsten 3 bis 5 Jahren die 100-Millionen-Marke zu knacken. Mhm. Und da haben wir natürlich diverse Wachstumsaktivitäten jetzt vor uns. Wir haben, wie gesagt, Residential und Commercial als Markt. Also der Residential-Markt, der wächst automatisch. Ja. Es ist so, dass die Projekte, wenn sie da sind im Markt, mal aufpoppen, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit irgendwie bei uns auf dem Tisch auch landen. Wir haben eine relativ gute Bekanntheit im Markt mittlerweile. Wir arbeiten für nahezu alle großen Projektentwickler, Bauträger. Das heißt, wenn irgendeiner mal eine Immobilie hat, die sich eignet oder prädestiniert ist für eine möblierte Vermietung, dann kommt man früher oder später auch mal zu uns und dann schauen wir uns das mal an. Das heißt, das wächst ganz normal organisch mit dem Markt mit. Wo wir halt ein Riesenpotenzial sehen, ist dieser gesamte Markt Commercial. Wir sind dadurch, dass wir komplett branchenunabhängig arbeiten, haben wir wirklich in jeder einzelnen Branche Kunden. Ob es ein kleines Startup ist, ob es ein Dienstleister ist, produzierendes Gewerbe, dann ist es halt einfach nur die 10-15% White-Collar, Geschäftsführung, Vertrieb und so weiter. Aber auch die haben natürlich Büroflächen. Ob es ein kleines Unternehmen, Mittelständler oder Konzern, ob Werbeagentur oder Notar, ist alles mit dabei. Und das heißt, das werden wir einmal horizontal wirklich vertikalisieren mit all diesen Kundengruppen, die wir haben, weiter konsequent reinwachsen, weil die haben alle gerade das Thema, was du erwähnt hast. Die überlegen alle, wie sie die Mitarbeiter wieder in die Fläche bekommen, wie sie wieder attraktiv werden als Arbeitgeber oder wie sie die Fläche effizienter gestalten, weil sie einfach auf zu viel Fläche sitzen mit zu vielen Schreibtischen, aber die Kollaborations-Areas oder Lounges oder sonst irgendwas fehlen. Das heißt, das ist einmal wirklich horizontal in diese ganzen Märkte konsequent reingehen. So, dann haben wir natürlich vertikal noch einiges vor, denn wir sind, du hast ja so ein bisschen die Transformation angesprochen, ja, über die Jahre haben wir uns nicht nur transformiert im Sinne B2C zu B2B, sondern wir wachsen ja auch, wir nehmen ja weitere Produkte dazu. Ja. Denn am liebsten kauft unser Kunde, in Anführungszeichen, alles aus einer Hand. Dieser One-Stop-Shop. Mhm. Das heißt, wenn wir die Geschäftsbeziehung haben zu dem Kunden, und so haben wir dann irgendwann auch angefangen zu renovieren. Ja. Ja, weil wir gesagt haben, wir haben einen Kunden, der wollte uns eigentlich beauftragen für ein signifikantes Ticket. Und kurz vor Unterschrift hat er mir dann gesagt, Daniel, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mir ist der Handwerker, der jetzt die 43 Apartments jetzt mal renovieren soll, die ihr dann ab übernächsten Monat einrichten sollt, ist mir abgesprungen. Ja, ja. So, und da war so ein bisschen improvisiert, habe ich dann gesagt, okay, was brauchst du denn da? Okay, Boden legen, streichen und so weiter, dann gib mir mal eine Stunde Zeit, ich melde mich gleich, habe dann drei Leute kontaktiert und dann einen gefunden, der das machen konnte, und somit habe ich A, den Deal gerettet, aber ja, automatisch auch natürlich ein neues Geschäftsfeld entdeckt, wo dann es dann hieß in Zukunft bei den Projekten, ach, ihr könnt auch beides aus einer Hand anbieten, ja. Und somit machen wir das und so wachsen wir natürlich auch in unterschiedlichen Verticals. Ja. Von Residential kam irgendwann Commercial dazu, weil wir immer mehr Mixed-Use-Häuser gemacht haben, also neben dem Wohnen auch die gewerblichen Sachen. So, dann kam irgendwann das Thema auch Construction dazu. Ja. Und so sehen wir ganz, ganz viele potenzielle Verticals, nenne ich sie jetzt einfach mal, wie zum Beispiel Fenster, so ein banales Thema. Ja, wir haben ja ganz, ganz viele Bestandshalter, ganz, ganz viele Bauträger, die mehrere Millionen Immobilien im Bestand haben. Teilweise Immobilien, die jetzt irgendwie mal durchsaniert werden müssen über die nächsten Jahre, energetisch. So, und wo Fenster eine Rolle spielen. So, und dann fragen wir nach, habt ihr dann Bedarf oder nicht? Und wenn wir unseren super schlanken digitalen Prozess, den wir ja schon nachweislich auf den Construction-Bereich adaptiert haben und es gut funktioniert und skaliert, jetzt auf weitere Verticals in dieser Wertschöpfungskette einer Immobilie irgendwo anwenden. Da sehen wir auch hier weiteres Wachstums- und Skalierungspotenzial. So, was wir momentan auch uns anschauen und jetzt auch machen werden, sind potenziell auch Joint Ventures. Mhm. Ja, weil wir sehr, sehr viele Kunden haben, die zu uns kommen und sagen, du, ich habe jetzt eine potenzielle Immobilie, kenne mich da aber nicht mit aus, hätte da vielleicht Lust, da irgendwie mit zu partizipieren, wo wir sagen, ja, gehen wir selber mit rein, bringen diese Expertise mit rein, beteiligen uns vielleicht auch an dem Deal. Das ist etwas, was wir jetzt intensiv verfolgen und uns einige Objekte anschauen. Also wenn jemand da draußen spannende Objekte hat und noch jemand sucht, der das ganze Thema Construction, Innenausstattung, die Kompetenz hat, dann kann er uns oder mich da gerne kontaktieren. Sind wir froh, da mal in den Austausch zu treten. So, und dann natürlich Internationalisierung. Ja, wir sind jetzt Deutschland, Österreich, in der Schweiz, aber ich würde mal sagen, so 80% ist Deutschland, 90% vielleicht sogar. Ne? Auch da wollen wir erstmal in die Dachregion, aber perspektivisch auch in weitere Länder internationalisieren. Ne? Und das sind so ein bisschen die Road to 100 Million plus.
Taffe Agenda, Daniel. Jetzt die letzte Frage, kurze Frage, kurze Antwort. Wie ist es gelungen, über die 12 Jahre das Team von 5 Gründern zusammenzuhalten?
Ein Respekt, glaube ich. Jeder ist ein eigener Charakter und es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert, dass man auf die jeweilige Meinung hört des anderen. Mittlerweile natürlich Freundschaften entstanden. Ich vergleiche das so ein bisschen mit fast schon mit so einer Ehe. Ja, so ein Unternehmertum mit mehreren Gesellschaftern ist wie so eine Ehe fast schon, nur dass man sich da nicht darüber streitet, wer irgendwie den Abwasch macht am Ende, sondern irgendwie strategische Fragen, irgendwelche Prozesse und sonst irgendwas, Produktthemen. So, wie in so einer guten Ehe geht es auch darum, in guten wie in schlechten Zeiten zusammenzustehen. Ja, in Höhen und Tiefen irgendwie dadurch unterschiedliche Täler auch, die wir jetzt auch hatten in den letzten Jahren, marktbedingt logischerweise, gemeinsam zu gehen. Und ich glaube, das haben wir alle bewiesen, dass wir einfach da in guten wie in schlechten Zeiten auf den einen oder anderen Schicksalsschlag, wie gesagt, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben, von Norbert, der Papa ist kürzlich kurz davor auch verstorben, dass wir einfach zusammenstehen und nicht nur in den beruflichen Sachen, sondern auch in den privaten Themen da immer füreinander da sind, uns unterstützen, immer respektvoll miteinander umgehen. Natürlich sind wir nicht immer einer Meinung. Ja, aber auch da, die Sachen werden absolut sachlich ausdiskutiert und am Ende entscheiden wir für das, was für das Unternehmen am besten ist. Und ich glaube, das ist das, was uns das Unternehmen am Ende auch auszeichnet, dass wir nach so vielen Jahren dann noch als Team zusammen sind und es vielleicht sogar der Vorteil gegenüber vielen anderen Unternehmen, die nicht so viele unterschiedliche Charaktere und Persönlichkeiten im Gründerteam haben. Und wenn ich das nochmal alles zusammenfassen sollte oder würde, dann würde ich sagen, dass wir einfach alle die gleiche Vision haben, an die wir glauben, alle das gleiche Ziel haben, was wir verfolgen. Und ich glaube, das ist das, was es am Ende auch ausmacht.